herzlich willkommen zum neuen Podcast Bandansage von Boris und von mir. Wie ihr jetzt schon im Intro gemerkt habt, geht es hier ein bisschen rockig und metallisch zur Sache. Ja, unser Ziel ist es, obwohl, jetzt habt ihr meine Stimme schon gehört, ich gebe das Wort gleich mal an Boris weiter und dann, ja, Boris, leg los.
Ja, servus, ich bin der Boris, bin der Drummer der Supernova Plasma Chat. Das ist die Band, die ihr gerade auch schon im Intro gehört habt. Das ist ein unveröffentlichter Song bisher, den benutzen wir jetzt für diesen Podcast hier. Ich bin, wie gesagt, der Drummer und mache seit 30 Jahren Musik. Bin nebenher auch noch Redakteur für das Breakout-Magazin. Und ja, Frank und ich werden jetzt einmal pro Monat, so ist zumindest der Plan, eine Folge Bandansage droppen. Und das sieht ungefähr so aus, dass wir drei Themenbereiche behandeln werden pro Folge. Das sind einmal News, Neuigkeiten, was passiert gerade in der großen, weiten Welt des Rock'n'Rolls. Dann nehmen wir immer noch eine Band auf den Seziertisch, gucken, was gerade bei denen so geht. Einfach eine Band, die gerade aktuell oder in aller Munde ist. Und am Ende stellen wir immer noch mal eine Band vor, die es nicht geschafft hat. Und die werden wir dann auch auf eine Playlist auf Spotify setzen.
Genau, so ist der Plan. Ja, und dann denke ich, legen wir los. Was hat sich getan in den letzten 4, 8 Wochen oder jetzt im Jahr 2023? Es gab für mich jetzt zwei richtig interessante News, weil es auch Bands sind, die mich in der Vergangenheit auch immer beschäftigt haben. Zum einen kommen die Foo Fighters fast vor meiner Haustür, spielen jetzt doch noch Gigs, war ja lange Zeit nicht klar, ob es überhaupt noch weitergeht. Das spielen sie in Nürnberg, Rock im Park. Hat mich sehr, sehr gefreut und werde da auch sicherlich am Start sein. Ja, und Thema Rock im Park. Auch eine Band aus meiner Jugend, die ich jetzt auch aber nicht mehr regelmäßig höre. Pantera, die ja jetzt doch nicht nach Deutschland kommen. Ja, dann fangen wir an mit Foo Fighters. Boris, du bist Schlagzeuger. Weißt du schon, wer hinter dem Drumkit sitzt?
Ja, das ist natürlich so das Top-Thema gerade bei den Foo Fighters. Es ist natürlich ganz schwierig. Also so einen Taylor Hawkins zu ersetzen, das ist im Prinzip unmöglich. Also es gibt viele gute Schlagzeuger, aber es gibt eben keinen zweiten Taylor Hawkins. Es gibt so verschiedene Gerüchte. Am naheliegendsten wäre natürlich sein Sohn Shane Hawkins. Halte ich allerdings für relativ unwahrscheinlich, da der erst 17 Jahre alt ist und direkt quasi so ins kalte Wasser mit 17 Jahren und dann bei einer der größten Rockbands der Welt einzusteigen. Also ist vielleicht für so einen Teenager ein bisschen hohe Belastung. Also vielleicht werde ich hier und da mal wieder als Gast einspringen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der wirklich der neue feste Foo Fighters Drummer wird, zumindest nicht in den nächsten 3 bis 5 Jahren. Dann ist natürlich die Frage, wen gibt's noch? Es gibt nur einen Schlagzeuger, der tatsächlich sehr im Umfeld auch der Foo Fighters immer wieder aufgetaucht ist in der Vergangenheit. Das ist Rufus Taylor. Das ist der Sohn von Roger Taylor, also Queen Schlagzeuger. Und der würde theoretisch ganz gut passen, ist allerdings auch festes Bandmitglied von The Darkness, was wiederum auch eine Band ist, die natürlich auch sehr aktiv ist und auch sehr viel tourt. Das könnte natürlich wieder zu Überschneidungen führen. Allerdings denke ich schon, dass der das Rennen machen wird. Also ich tippe auf Rufus Taylor, wird der neue Drummer der Foo Fighters.
Ja gut, da bin ich mal gespannt. Ich hätte nichts dagegen gehabt, denn mit The Darkness auch erst vor kurzem, kurz vor Corona, es war der letzte Gig vor der Corona-Pause in Nürnberg gesehen mit The Darkness, war richtig gut. Also meinen Segen hätten sie. Ja, wäre cool.
Ja, The Darkness übrigens, eine meiner absoluten Lieblingsbands. Mhm. Und ich glaube auch, wenn ich jetzt ein Konzert benennen müsste, was mein absolutes Highlight war an Konzerten, war das The Darkness. Also unglaubliche Liveband.
Wann war das? War auch unglaublich. Ich habe sie bei der Easter's Cancer Tour gesehen, 2020.
Ja, das ist schon ein bisschen länger her. Ja, das war so vor 10 Jahren ungefähr, als die Hot Cake rauskam. Da war ich auf einem Konzert in der Butch Cup in Frankfurt. Das war unfassbar. Also wirklich, es ist eins von vielen Konzerten, was mir aber wirklich ewig in Erinnerung geblieben ist, weil es wirklich einfach der Wahnsinn war. Ja, also wenn der Rufus das Rennen macht, dann wird's geil. Dann haben die Foo Fighters wieder einen richtig coolen Drummer erstmal am Start. Und kann man eigentlich nichts falsch machen.
Ja, stimmt. Schaust du dir sie an? Gehst du? Also ich weiß ganz sicherlich bei Rock in Parks, ich bin ja auch großer Foo Fighters-Fan, hab's ja auch mal vor kurzem erst in Prag gesehen bei der letzten Europa-Tour. Also ich werde ganz, ganz sicher am Start sein und freue mich auf 2-stündiges Hit-Feuerwerk.
Ja, also ich sag mal so, ich finde die Foo Fighters nicht schlecht. Ich höre mir das auch ab und zu mal ganz gerne an. Ist jetzt aber nicht so eine Band, die ich jetzt unbedingt für viel Geld live sehen muss. Also das ist eigentlich auch so der springende Punkt. Also Rock am Ring kriegst du ja auch immer nur so ein abgespecktes Headliner-Set. Ist mir auch ehrlich gesagt so Rock am Ring, Rock im Park ist mir auch zu groß. Also für Konzerte. Also ich gehe da wahrscheinlich nicht hin, ja.
Okay, kann ich dich also nicht überreden. Auch nicht mit Limp Bizkit und Rise Against am selben Tag.
Nee, vielleicht hättest du mich mit Pantera überreden können, aber hast du ja schon erwähnt, die sind ja quasi leider raus. Gibt noch andere ganz coole Bands bei Rock am Ring. Also Machine Gun Kelly hätte mich schon mal interessiert, Bring Me the Horizon auch, ja. Ja, ich weiß nicht. Also ich war schon oft bei Rock am Ring, war auf vielen Festivals, aber es ist mir einfach zu viel und auch zu teuer für den Moment. Ja.
Gut, du hast da Bring Me the Horizon angesprochen. Du warst ja da Samstag in der Festhalle und ich habe Videos gesehen und war total überrascht. Da waren 15.000 Leute. Also ich habe mir eigentlich das nie so vorstellen können, dass die Band jetzt noch so groß ist.
Ja, die haben einen riesen Sprung gemacht. Also ich glaube, die haben auch die Corona-Pandemie gut für sich genutzt, haben irgendwie gefühlt alle 2-3 Monate eine neue Single und Video rausgehauen und haben dann, glaube ich, die auf der neuen Platte waren jetzt, meine ich, 9 oder 10 Songs und 8 davon waren dann vorab schon als Single veröffentlicht während der Pandemie. Also die haben halt richtig Gas gegeben und ich glaube, das ist jetzt auch so der Lohn dafür, ja, dass da nochmal richtig großer Sprung gemacht wurde. War übrigens auch ein sehr gutes Konzert, was ich ein bisschen befremdlich fand, aber auch nicht schlimm.
Du warst der Älteste.
ich war bei den Eltern gestanden, die alle mit ihren Kids dort waren, so ganz hinten. Was mich tatsächlich überrascht hat, also ja, da war tatsächlich auch viel, ich sag mal, älteres Publikum auch da, die haben nur so 70, 80 Minuten gespielt, so eine große Headliner-Produktion war okay. Also für mich ist das völlig in Ordnung, wenn eine Band irgendwie unter 100 Minuten spielt, solange irgendwie alle Songs am Start sind, die man sich wünscht. Aber es war tatsächlich ein bisschen, also war schnell vorbei. Wir sind erst spät hingekommen, war irgendwie, haben uns noch verfahren und Frankfurt.
Ja, ich habe, wenn ich dich unterbrechen darf, Billy Dellen gesehen, da war es auch so, dass die auch nur 19 Minuten gespielt haben. Das ist aber, wie gesagt, für mich auch okay. Wenn die 19 Minuten mit Hits gefüllt sind, ist mir lieber als Manowar 120 Minuten und 40 Minuten Gelaber.
Ja, also ich sehe das genauso. Lieber kurz richtig die Messe lesen und dann abliefern, als die Leute so lange langweilen, bis sie freiwillig das Feld verlassen.
Genau.
Ja, nee, also Bring Me The Horizon, also echt krasse Band, so habe ich jetzt auch schon viele Jahre verfolgt. War auf jeden Fall spannend und ich finde auch, die werden immer besser. Also die steigern sich von Platte zu Platte und der Erfolg ist auf jeden Fall berechtigt.
Okay. Ja, ich sehe es ja dann, die spielen, glaube ich, auch bei Rock im Park. Gut, Thema Rock im Park, Thema Pantera. Arg traurig, dass sie nicht kommen. Gut, du hast ja gesagt, du würdest jetzt eh nicht hingehen. Mir ist es eigentlich relativ egal. Ich habe Pantera zu ihrer Glanzzeit zweimal gesehen. Einmal mit Megadeth und einmal als Headliner. Und das langt mir eigentlich. Davon zähre ich eigentlich. Und für mich war es von vornherein eine Frage. Schaue ich mir die jetzt nochmal an? Ist halt doch jetzt meine Coverband mit einem fragwürdigen Sänger? Oder lasse ich es einfach bleiben? Und so gesehen hat mich das eigentlich relativ kalt gelassen.
Ja, es ist ganz, ganz schwierig, das Thema. Also ich finde natürlich mit den zwei neuen Leuten, die es jetzt dabei haben, hier der Drummer von Andrax und wie heißt er gleich, Zach Wild, das sind natürlich schon, ist eine Top-Besetzung. Also da kann man nicht meckern. Also das ist jetzt, deswegen hat es jetzt für mich gar nicht so sehr diesen Coverband-Charakter. Aber es ist natürlich immer so das Ding, also können die wirklich nochmal so die Power und Energie bringen wie vor 30 Jahren? Es ist eine Band, die lebt einfach von der Energie und hat eigentlich auch sehr natürlich auch von den Abbott-Brüdern gelebt. Aber ja, es ist ganz schwierig, das Thema. Also klar, finanziell brauchen wir nicht drüber reden. Das ist irgendwie der unangenehme, betrunkene Onkel auf der Familienfeier. Und das, ja, ich weiß auch nicht, ob ich den nochmal bräuchte. So, irgendwie hättest du schon mal gerne gesehen, muss sagen, weil ich es tatsächlich nie gesehen habe und okay. In den 90ern wirklich großartig fand, Riesenfan gewesen, aber ja, es ist so mit Bauchschmerzen, sage ich mal. Also ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Die zwei Clubkonzerte oder Venue-Konzerte, die jetzt da noch stattfinden in Deutschland, sind ja, glaube ich, Berlin und Hamburg. Das ist natürlich auch viel zu weit. War das jetzt für mich auch irgendwie gar kein Thema, da zu überlegen, ob ich überhaupt hingehe. Ja.
Ja, wobei die Anfang der 90er schon richtig, richtig geil waren. Ich kann mich erinnern, ich habe die vor Megadeth gesehen und die Tour war wahrscheinlich Monate vorher eben geplant und dann ging halt Pantera durch die Decke und die haben wirklich Megadeth da damals in Augsburg komplett an die Wand gespielt. Also es war wirklich so, dass, ja, also da war wirklich so, dass die Vorband, wo ein Headliner da komplett die Show gestohlen hat.
Das ist natürlich unangenehm für den Headliner.
Ich glaube auch, da bin ich mir aber nicht mehr sicher, ich glaube auch, die haben die Tour nicht bis zu Ende mitgespielt. Also ich glaube, da gab es dann wieder irgendwas, was dann, ich das, vielleicht weiß das irgendjemand und kann mich da mal aufklären, aber ich glaube, das war so, weil ich war da in Augsburg und da war Pantera dabei und dann war ich nochmal in Nürnberg, weil ich großer Megadeth-Fan auch bin und da war Pantera schon immer dabei. Ich glaube, da hat es irgendwas gegeben, das war aber noch vorher Internet und so, da hat man das ja alles nicht so mitbekommen, aber irgendwas war da, vielleicht weiß das noch jemand.
Ja, würde mich tatsächlich auch mal interessieren. Wusste ich jetzt auch gar nicht, dass es da mal eine Tour gab oder dass die abgesagt wurde oder dass die abgesprungen sind. Das war tatsächlich so ein kleines bisschen noch vor meiner Zeit, bevor ich auf Konzerte gegangen bin. Ja, schauen wir mal, vielleicht weiß da wirklich jemand mehr darüber.
Gut, dann denke ich, was war noch die letzten 4-6 Wochen oder Anfang des Jahres? Das war relativ unspektakulär, auch für mich, war jetzt auch nicht auf großartige Konzerte. Jetzt im Februar und im März sind wieder ein paar, wo ich hingehe. Jetzt im Januar war noch nichts Großartiges. Ja, ansonsten, gibt es noch irgendwas, worüber wir reden sollten?
Ja, also jetzt bei mir gerade ganz aktuelles Thema. Ozzy hat ja bekannt gegeben, dass er quasi nicht mehr auf die Bühne zurückkehren wird. Die Tickets hatte ich jetzt sagen und schreibe 4 Jahre lang am Kühlschrank hängen. Habe ich jetzt gerade gestern an Eventim zurückgeschickt. Schade, muss ich sagen, weil Ozzy, das war jetzt der zweite Versuch mit Ozzy, vor ziemlich genau 10 Jahren oder es sind sogar schon 11 Jahre, meine ich genau, 2012, war er schon mal auf einem Ozzy-Konzert gewesen in der SAP-Arena. Ich saß auch schon auf meinem Platz, die Vorband Black Label Society hat gespielt. Plötzlich ging in der Umbaupause der Vorhang hoch, der Promoter, Veranstalter kam auf die Bühne, meinte, sorry Leute, der Arzt ist gerade da, der Ozzy kann nicht auftreten. Gute Heimreise. Ticketpreise gab es voll erstattet damals, fand ich tatsächlich sehr, sehr fair. Ja. Hätte ich jetzt gar nicht groß erwartet, aber klar, kann man nichts machen. Ozzy ist zusammengeklappt, ist glücklicherweise wieder aufgestanden, aber ja, das war natürlich schade. Ich hätte Ozzy gerne mal mit seinem Solo-Programm gesehen. Finde ich immer noch sehr, sehr geil. Also die ganzen 80er-Platten von Ozzy, wirklich Hammer. Und ja, mit Black Sabbath habe ich ihn dann nochmal gesehen. Ich glaube, das war dann 2013. Immerhin, ja, war einmal vor ihm gestanden quasi. Black Sabbath war auch super gutes Konzert, Dortmunder Westfalenhalle, bombastischer Sound, super gut eingespielte Band, war auch echt Hammer, aber ja, ein bisschen schade, aber ich kann es natürlich auch verstehen, dass du Ozzy sagst, Leute, ich bin einfach jetzt durch.
Man hat ja auch die Bilder gesehen mit Stock und so, das hat ja auch, eigentlich war es ja klar, dass er keine wochenlange Tour mehr fährt.
Also ja.
War jetzt nicht so überraschend.
Ja, irgendwie schon. Ich habe auch wirklich fest damit gerechnet, hatte noch ein bisschen Hoffnung, aber mir war das eigentlich auch klar, so dass das nichts mehr wird. Wäre natürlich auch noch ein schönes Line-up gewesen mit Judas Priest zusammen. Richtig, ja. Ja, schade drum, aber so ist es nun mal. Man wird eben nicht jünger. Ja. Und zu dem Thema kann ich im Prinzip auch nur sagen, also die Tickets damals vor 4 Jahren hatten gekostet 90 € pro Ticket Stehplatz. War für mich schon so knackig irgendwie, aber dachte ich, naja gut, für einen Ozzy große Produktion und Judas Priest dabei, da kann man mal sich 90 € rauslassen. Aber wenn ich mir heute so die Ticketpreise anschaue, da hat sich doch nochmal einiges getan. Richtig. Seit Corona.
Also ich weiß nicht, ich habe nur mal kurz geguckt, weil es ja eigentlich auch kein großes Thema jetzt für mich war. Ich habe mal geguckt, was für Metallica ein Tagesticket kostet für 2024. Die spielen im Mai in München. Und die stellen ja auch wieder die Bühne in der Mitte des Stadions. Und dann habe ich mal geguckt, was jetzt so der Bühnenplatz kostet. Ich hoffe ja immer noch, dass sie mich verschaut, aber ich schaue dann auch gleich nochmal, ob es waren über 200 Euro. Und das finde ich jetzt dann schon. Also irgendwann ist meine Grenze erreicht, wo ich sage, okay.
Ich glaube, da hast du dich nicht verschaut, ehrlich gesagt. Ich glaube, das ist so der neue Preis einfach für so eine Überband wie Metallica. Wann war das? Vor Corona, 2019? Meine ich, waren die auch nochmal hier in Mannheim,
Ja,
Maimarktgelände. Da hat es
da war ich in
Tickets.
München.
Ja,
Unter
mit
100.
Ghost, ne? War
Ja, genau,
das?
unter war ich in München, ja.
Ja, da hat das Ticket auch schon so über 150 Euro, meine ich,
Ja,
gekostet.
gut, da hatte ich Stehplatz und auch nicht vorne, das waren um die 100, ja.
Ja,
Aber
also.
war ein geiles Konzert. Also mit Ghost als Vorband war richtig gut damals.
Ja, das hat mich tatsächlich auch am meisten daran gereizt, mit Ghost, aber mir war es dann auch, also ich weiß nicht, über 100 Euro, ist mir einfach zu viel. Ja. Also für Bands, die ich auch schon oft gesehen habe, da habe ich dann gar keinen Bock mehr. Gerade wenn es dann so ältere Bands sind, da weißt du, okay, die werden jetzt auch nicht besser. Und da ist für mich so 100 Euro irgendwie echt so die magische Grenze. Wie ist das bei dir so?
Ja, also wie gesagt, ich selektiere dann, wenn ich jetzt eine Band unbedingt sehen will, dann sage ich, okay, dann zahle ich es, aber um jetzt zum, keine Ahnung, zum 10. Mal irgendwie eine Band zu sehen, dann sage ich, wo ich jetzt im Moment ein bisschen hin und her gerissen bin, ist, ob ich zum Metal Crew gehen soll, weil ich ja eigentlich schon dreimal von denen Abschied genommen habe, jetzt kommen sie wieder. Ja,
Ja.
das ist ganz schwierig, eigentlich müsste ich schon hin, Wochenende, München, schöner Tag im Mai, aber andererseits, ich glaube, das ist sowas, wo ich dann wirklich mal sage, nee, also irgendwann ist mal gut. Ich war auf der Abschiedstour, ich war davor auf den Tourneen und das ist einfach nicht ehrlich. Und ja, ich weiß nicht, wie du dazu stehst, aber ich denke, das schenke ich mir.
Ja, das ist so tatsächlich so was, wo ich noch so einen inneren Kampf mit mir ausfechten muss, weil ich bin natürlich der absolute Die Hard Motley Crue Fan, so, das ist so wirklich meine absolute Lieblingsband. Und ja, natürlich ist das so ein bisschen seltsam zu sagen, ja, wir lösen uns auf oder Vertrag hier und ach, wir sind Motley Crue, wir scheißen auf alle Gesetze, jetzt sind wir doch wieder da. Ach so, der Gitarrist ist aber ganz schön alt geworden. Naja, jetzt nehmen wir halt einen anderen Gitarrist mit. Ja, ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Also noch habe ich mir kein Ticket gekauft, zumal auch jetzt nichts in der Nähe wäre bei mir. Also da müsste ich wirklich auch nochmal hier gucken mit Übernachtung, Hotel und so. Das wäre dann doch irgendwie auch, glaube ich, ein arg teurer Spaß für wahrscheinlich 70 Minuten Motley Crue, weil Def Leppard spielen ja da auch noch. Und also das wird auf keinen Fall, denke ich, länger als ja, 70 Minuten. Kommt wahrscheinlich gut hin. Ja, ich weiß es nicht. Wobei ich sagen muss, John Five als Gitarrist finde ich eigentlich ziemlich cool. Das ist auf jeden Fall schon ein ehrwürdiger Ersatz jetzt für Mick Mars, aber ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht.
Ja, geht mir genauso. Und die Woche drauf ist dann noch Rock im Park, wie gesagt.
Also ich sag mal so, wenn es jetzt hier in Mannheim vor der Haustür wäre,
Okay, dann wäre es was
hätte ich
anderes.
mir das Ticket gekauft. Also scheiß drauf. Ja. Aber so mit dem ganzen Aufwand verbunden. Ich habe es auch schon oft gesehen, fand es auch immer gut. Und ja, ist auch so eine Band. Also ob es jetzt nochmal besser wird, ob Vince Neil nochmal besser singt, wage ich zu bezweifeln. Und ja, schauen wir mal.
Ich habe da bis jetzt auch zu alt, beziehungsweise war es zu jung dafür. Ich habe 1990, das war wahrscheinlich konzerttechnisch Wahnsinn, unvorstellbar jetzt einmal gesehen, AC/DC Headliner, davor Metallica, davor Mötley Crüe, davor Queensrÿche. Und die Karte habe ich noch und der Eintrittspreis war 42 D-Mark damals. Das war ein richtig geiles Erlebnis. Mit 17.
Also das Witzige ist, dass du dieses Konzert gerade erwähnst. Das war wahrscheinlich auch Nürnberg,
München.
München, okay. Weil mein Kumpel Markus Babbel war nämlich auch auf diesem Konzert
Ja, okay,
gewesen. Und wir haben.
der hat eine München-Vergangenheit,
Ja, genau. Der hat München, ist ja
ne?
Münchner und ist jetzt quasi zwar mein Nachbar, aber hat natürlich eine Münchner Vergangenheit, wie die meisten wissen. Und der hat mir genau von diesem Konzert erzählt. Er hat gemeint, hier, ich hatte bei Bayern noch Training und so, ich wollte unbedingt aufs Konzert und bin dann da hingerast und ja, irgendwie Motley Crue gerade noch einen Schluss gesehen und dann haben Metallica gespielt und die kannte er bis dahin noch gar nicht.
Okay.
Und er ist eigentlich wegen AC/DC hin und er war dann irgendwie total geflasht von Metallica. Das hat ihn wirklich so dermaßen umgehauen. Man muss auch sagen, das war die beste Zeit von Metallica.
Richtig.
Ja. Und er hat gesagt, und danach hatten AC/DC einfach keine Chance mehr. Also es war klar, war AC/DC, kann man auch nichts verkehrt machen, ist gut, aber Metallica hat so dermaßen abgeliefert, hat gemeint, da brauchst du nichts mehr danach.
Ja, gut, das war natürlich, das war kurz vor dem Black Album. Enter Sandman war, glaube ich, schon ausgekoppelt, das haben sie auch gespielt und das war kurz vor schwarzen Album.
Ja, beste Zeit auf jeden Fall.
Ja, definitiv. Ja gut, Metallica können wir auch mal auf dem Seziertisch legen.
Ja,
zur neuen Platte können wir uns das vielleicht vornehmen.
Ja, Seziertisch, das ist, glaube ich, auch das Stichwort. Vielleicht kannst du kurz was dazu sagen, für welche Band wir uns heute entschieden haben.
Gut, wir haben uns heute für eine Band entschieden, die uns beide gefällt, die wir beide schon zigmal live gesehen haben, wo wir jetzt beide im letzten Monat auch in unserer Rolle als Schreiberling ein Interview gemacht haben. Deines ist ja schon veröffentlicht, meines ist noch nicht online. Einfach eine richtig gute Deutsch-Bangrock-Band, nämlich die Donuts. Genau. Also wir werden jetzt ein bisschen über den Donuts plaudern, die ja am Freitag eine neue Scheibe veröffentlicht haben. Heute ist ein guter Tag. Klasse Album. Wieder mal. Gefällt mir persönlich von der Hitdichte sogar besser wie das letzte. Cooles Video veröffentlicht haben. Am Freitag auch mit Buben. Sehr witziges Video. Unbedingt mal anschauen. Und ja, wir werden einfach jetzt ein bisschen über den Donuts plaudern. Boris, ich werf den Ball wieder zu dir.
Ja. Also, du hast eigentlich schon alles erwähnt, was man über die Donuts so erstmal vorab sagen kann, ist natürlich eine absolut großartige deutsche Band. Also zählen auch mit zu meinen absoluten Lieblingsbands aus Deutschland. Hab's ja auch schon, ja, wie du auch gerade gesagt hast, unzählige Male live gesehen, haben auch immer unglaublich gute Konzerte gespielt. Also da kriegt man wirklich sehr viel immer geboten. Da wird nie auf Halbgas gespielt, sondern immer nur über Vollgas, bis der Kessel platzt. Also unglaublich gute Band, ja. Mag ich wirklich sehr, auch sehr sympathisch. Also hab jetzt schon oft auch mit ihnen die letzten Jahre so persönlich Kontakt gehabt und gerade mit den Knollmann-Brüdern. Und ja, Wahnsinn. Also auch die neue Platte gefällt mir sehr, sehr gut. Ob sie mir jetzt besser gefällt als die letzte, weiß ich noch nicht. Dafür habe ich sie, glaube ich, noch nicht oft genug gehört. Die ist jetzt auch erst seit ein paar Tagen draußen. Aber die letzte Platte vor 5 Jahren, immerhin auch schon, war, glaube ich, auch bis dato so meine Lieblingsplatte der Band.
Okay. Ja, gut, also ich fand die Karacha war das, glaube ich, die erste deutschsprachige.
Ja.
War bis dato meine Lieblingsscheibe, die davor jetzt hat, fand ich jetzt halt sehr gut, aber so im Rückblick mir dachte, fehlen mir jetzt da trotzdem noch ein bisschen die Lieder, die ich auch in 10 Jahren noch bei einem Live-Konzert hören will. Und die jetzige finde ich wieder richtig gut, richtig positive Stimmung, sehr abwechslungsreich, also klasse Texte. Wie gesagt, Donuts ist ja für mich schon jetzt mittlerweile in Deutschland eine der Top-Bands, sowohl als Platte als auch live. Und was mir besonders bei den Live-Konzerten immer gut gefällt, es ist kein Konzert wie das andere. Also ich habe ja schon so viele verrückte Sachen erlebt vom Ingo, halt vom Sänger, dass er dann mal auf dem Tresen steht und singt oder mal durchs komplette Publikum getragen wird, um sich hinten ein Getränk zu holen. Also das war wirklich schon sehr, sehr oft sehr witzig und auch Leute auf die Bühne geholt, weil ich nie vergessen, der lange Mal hat er mal ein Mädel auf die Bühne geholt und haben sie die Mutter angerufen und haben da irgendeinen Schmann erzählt über den Also war wirklich, wirklich richtig, richtig witzige Sachen da schon erlebt.
Das ist absolut richtig, ja. Also das mit auf dem Dresen spielen und so, ja, das habe ich auch schon öfters erlebt. Mhm. Ich habe es auch schon erlebt, dass sie dann nach dem Konzert nochmal einfach weitergespielt haben, und zwar einfach vor der Tür.
Ja, habe ich also so, als selbst die Leute, noch nicht erlebt, aber schon mitbekommen, ja.
Ja, einfach alle Leute sind schon auf dem Nachhauseweg und dann steht plötzlich die Donuts wieder da mit Akustikgitarren und spielen einfach nochmal irgendwie 2, 3 Songs. Also das war schon sehr cool, ja.
Ja, ich habe die, man hat das erste Mal gesehen, 2002. Als Vorband von den Toten Hosen, da bin ich dann das erste Mal mit ihnen in Berührung gekommen. Da hatten sie gerade ihre Heavy-Metal-Cover-Mini-Scheibe mit Toro und Running Wild. Sagt ihr das was?
Entschuldigung, was?
Da hatten sie gerade ihre Heavy-Metal-Cover-Scheibe mit Toro-Songs und Running Wild. Kennst du die Scheibe?
Ah, das habe ich jetzt irgendwie gar nicht auf dem Schirm, muss ich sagen. Ja, also ich kann mich noch an When It's Gonna Take It von Twisted Sister.
Ja gut,
das
spielen sie ja immer noch, ja.
Genau, das, da gab es, glaube ich, auch damals ein Video dazu, meine ich. Ja, ja. Aber nee, die Coverscheibe kenne ich nicht. Ja, nee, ich habe die Donuts zwar so kennengelernt, auch so Ende der 90er, als sie dann so den ersten großen Plattenvertrag hatten und dann auch das Video auf Viva und MTV, das erste lief mit Outshine the World und so. Das war so die Zeit, ja, wo ich die Band quasi so zum ersten Mal auf dem Schirm hatte. Ich meine, damals waren die auch auf so einem Crossing All Over Sampler noch drauf, denn mal irgendwie, der damals irgendwie ja noch ziemlich angesagt war. Ja, fand ich auf jeden Fall sehr geil. Ich dachte auch am Anfang, das wäre eine Ami-Band, weil die einfach total irgendwie so California Skatepunk irgendwie geklungen hatten und
dabei kommen sie aus Ibbenbüren, ne?
Ja. Ja, ja, eigentlich aus der deutschen Provinz, ja. Ja, ja, also damals, ja, war ich auf jeden Fall sehr angetan von der Band. Ich habe die dann aber jetzt nicht so großartig verfolgt. Ich fand die immer cool. Wenn ich sie irgendwo auf einem Festival dann mal gesehen hatte oder so, habe ich mich mal gefreut, ja. Aber es war damals noch nicht so eine meiner Lieblingsbands gewesen. So, das hat sich dann erst über die Jahre entwickelt.
War bei mir ähnlich. Ich habe sie oft gesehen, mal auf einem Festival, mal in Lichtenfels auf einem Festival, dann mal vor Skangenense, vor Billy Dellen, das war immer nett. Aber so richtig bin ich dann erst mit der Carajo richtig in Anführungszeichen Fan geworden. Habe ich gesagt, okay, geile Band, und habe sie dann wirklich seit 2015 war, glaube ich, die Carajo, bestimmt 7-mal gesehen, weil sie halt auch sehr viel live spielen und auch glücklicherweise hier immer in der Gegend sind mit Erlangen, Schweinfurt, Nürnberg sind sie eigentlich immer, und das habe ich dann immer genutzt und nie bereut.
Ja, ja, also ich habe dir auch, ich würde sagen, auch erst so mit der Carajo dann wirklich so wieder bewusst wahrgenommen. Ich glaube, das war auch ein ganz cleverer Schachzug, da in die deutsche Sprache zu wechseln. Ja. Weil es natürlich immer so die Frage als Band, ne, was, wenn es dich schon 10, 15 Jahre oder so gibt, wo, ne, was willst du jetzt noch bieten? Und dann einfach mal zu sagen, yo, wir machen jetzt einfach auf Deutsch, können wir genauso gut, ist ein sehr mutiger Schritt, aber scheint ja sehr gut funktioniert zu haben. Also zumindest bei mir hat es dann wieder ja, die Aufmerksamkeit auf sich gezogen, und damals war ja auch hier, lief ja noch Zirkus Halligalli auf Pro7.
Stimmt, ja.
Und das fand ich auch total geil. Da hat sich ja irgendwie der Drummer irgendwie verletzt gehabt von den Donuts. Und dann haben sie halt dann statt mit einem Ersatzdrummer einfach mit 3 Ersatzdrummern gespielt. Und das war halt dann irgendwie direkt irgendwie Bom Ritchie von den Hosen, Bela B. und der Drummer von den Sportfreunden Stillern. Das fand ich schon irgendwie ganz eindrucksvoll, muss ich sagen. Ab da habe ich sie dann auch wieder voll auf dem Schirm gehabt.
Ja, gehen jetzt auf Tour, spielen über Festivals, gehen dann im Herbst wieder auf Tour, und nächstes Jahr haben sie dann ein 30-jähriges Jubiläum. Da wurde ja beim Interview, habe ich ja darüber mit dem Ingo geredet, hat er auch gesagt, dass es nächstes Jahr irgendwie ein besonderes Jahr wird. Bin ich mal gespannt, was dann nächstes Jahr dann eben da am Start ist. Ja, schauen wir mal. Auf jeden Fall für mich sowas wie die Band der Stunde auch im Moment. Und was auch cool ist, das haben sie jetzt auch wieder vor ihrer Veröffentlichung gemacht, einfach in 4 kleinen Radiostationen gespielt vor 15, 20 Leuten, keine Ahnung, die da Preise gewinnen konnten. Das sind sich auch nicht zu schade, hat man auch gesehen, fahren da mit dem Zug durch Deutschland, Gitarre dabei, Koffer dabei und 4 Gigs abends. Müssten sie bestimmt nicht machen, wenn man 6 Wochen vorher sein eigenes Festival 2-mal mit 6.000 Leuten spielt, aber machen es trotzdem, und da ziehe ich dann schon meinen Hut davor.
Ja, das ist auf jeden Fall total super, so diese Fan-Nähe auch weiter zu pflegen. Ich glaube, das ist auch das, was die Leute ihnen hoch anrechnen am Ende. Ja. Ich habe es jetzt gar nicht richtig gesehen, aber heute Morgen habe ich irgendwie einen Post noch von den Donuts gesehen, dass sie so 3 mysteriöse Konzerte spielen. Weißt du da genaueres drüber?
Ja, zum Ende des Jahres. Ich habe es auch nur gelesen. Ich wusste aber auch gar nicht, wo. Das war jetzt irgendwie gar nicht ersichtlich. Also ein Gig nur mit englischen Songs, ein Gig nur mit deutschen Songs und ein Gig nur Best-of. Aber ich habe es auch heute früh nur überflogen und ich habe im Text nicht gelesen, wo das sein soll.
Ja, ich habe da auch nichts gesehen auf Anhieb. Das ist natürlich die Frage, ob das erst noch bekannt gegeben wird.
Dass vielleicht ist das ja. Vielleicht ist ja das genau das Ziel.
Ja, das Konzept dahin.
Ja. Nee. Gut.
Dann ja.
Denke ich, haben wir. Ja.
Ja, eine witzige Anekdote noch. Also, okay. Als ich mich jetzt nochmal im Vorfeld mit den Donuts beschäftigt hatte, habe ich gesehen, also dass die Ende der 90er auf dem Bizarre Festival gespielt hatten, damals noch als relativ unbekannte Band. und haben dann im Anschluss quasi den Major-Platten-Deal bekommen. Also sind da quasi auf dem Bizarre Festival entdeckt worden. Und also die witzige Anekdote daran ist, dass wir damals in Heppenheim unseren Proberaum hatten und da gab es eine Band, die hießen Thorn 11 und das waren unsere Proberaumnachbarn und denen ist exakt genau das gleiche passiert. Also die haben auch in diesem Jahr auf dem Bizarre Festival gespielt, auch auf so einer Visions-Bühne so für Newcomer und sind dann auch direkt mit einem SPV Steamhammer-Deal zurückgekommen und waren dann auch für ein paar Jahre eigentlich ganz gut am Start gewesen, waren mit Slayer auf Tour und was weiß ich, England-Tour gemacht und mit Thumb und keine Ahnung, Fall Lynn und so waren sie dann unterwegs. Also bei denen lief es dann auf jeden Fall so für zwei Platten richtig gut. Ja, und dann war es wie oft so, ne, dass dann gab es dann wahrscheinlich irgendwelche Streitigkeiten oder irgendwelche anderen beruflichen Pläne oder ja, da hat es dann so ein bisschen verlaufen. Die haben es dann nochmal irgendwie ein paar Jahre später ein bisschen probiert, wieder aufleben zu lassen. Aber ja, schade auch drum, weil es tatsächlich auch eine Band, die da wäre mehr drin gewesen. Ja? Das war so, die klang so ein bisschen wie Stained, nur ein Tick härter. Okay. Und das hat eigentlich damals echt so auch den Zahn der Zeit getroffen. Ja, es ist eine Band, die es dann leider nicht geschafft hat.
Ja, komm, und später nochmal kurz drauf.
Genau, da kommen wir später nochmal drauf.
Gut, mit den Donuts nochmal ganz kurz zum Abschluss. Hast du ihr Buch gelesen, welches sie während der Pandemie rausgebracht haben?
Nee, leider nicht.
Ja, also ist wirklich sehr, sehr, sehr witzig und sehr, ja, auch manche Sachen, wo man wirklich denkt, okay, da hätten viele Sachen anders laufen gekonnt. Also dieses Stop the Clocks Video zum Beispiel, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, das mit den
Noten,
das Video.
Ja, ja.
Wenn man genau hinschaut, da sind ja wirklich nur zwei von der Band dabei, der Rest waren irgendwelche Fremde, weil sie zu dem Zeitpunkt nicht die Kohle hatten, dass alle irgendwie zum Videodreh fahren. Also da war die Band wirklich, wirklich am Scheideweg und hat dann trotzdem, ist ja zum Guten gegangen dann. Also es hat jetzt alles dann geklappt, aber das Buch musst du wirklich mal geben oder ich gebe es dir mal, weil das wirklich sehr interessant ist und auch sehr witzig geschrieben und eigentlich schon Pflichtlektüre für jeden, der die Donuts mag.
Ja, das ist gut, dass du das sagst, das habe ich irgendwie gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. So lesen ist immer so so ein Thema bei mir. Ich kaufe mir oft Bücher, dann liegen sie im Regal und ich vergesse sie dann einfach. Und dann Jahre später denke ich, ach, guck mal hier, das ist ja noch eingeschweißt. ja, aber grundsätzlich mag ich eigentlich so Bandbiografien immer sehr. Also ja, auch genreunabhängig, ja. Höre ich mir immer alles oder lese immer alles ganz gerne durch. Ich glaube, mein Bücherschrank besteht eigentlich nur aus irgendwelchen Musik- und Bandbiografien, die ich da irgendwie über die Jahre gesammelt habe.
Bei mir ähnlich. Ich sitze jetzt gerade im Keller und das sind meine ganzen Bücher. Also Bruce Dickinson, Paul Stanley, Stephen Tyler, The Dirt, I'm the Man, Dave Mustaine. Also auch ganz alle Biografien hier am Start.
Ja, The Dirt war für mich damals so die Initialzündung für Bandbiografien, weil das war einfach so ein überragendes Buch gewesen.
Ich habe dann auch die CD gehabt, wo der Ralf Richter liest.
Ja, genau. Ja, ja. Oder war das nicht Martin Semmelrock?
Oder ja, kann auch sein. Ah, okay. Weiß es nicht. Ich hätte gesagt, der Richter, gut. Keine Ahnung.
Ja, ja, aber ich habe das habe ich auch irgendwie noch irgendwo rumfliegen, das Hörbuch, ja. Ja, ja. Aber ich habe es auch so gelesen und ja, da kam ja auch dann der Film, ne? Dann irgendwie auf Netflix, The Dirt. Den fand ich so ganz okay.
Ja, aber mir auch nicht. Ich war wirklich, ja, war okay, war nett, aber war jetzt nicht so, dass ich sage, war richtig geil. Aber es ist natürlich auch schwer, 90 Minuten das komplett alles aufzuarbeiten.
Also das wollte ich gerade sagen. Also
unmöglich.
Da hätte man besser eine Serie draus gemacht, hätte man das alles mal irgendwie durchackern können. Genau. Und so hat man ja quasi nur so die Spitze des Eisbergs gezeigt bekommen. Ja, aber ja, ist trotzdem ganz okay, finde ich, der Film.
Ja, klar. Okay, dann, wenn es die es nicht geschafft haben, wer fängt an?
Ja, fang du mal an, es war deine Idee.
Ja, okay, wie gesagt, meine Idee, wir möchten halt immer in unseren Folgen eine Band kurz vorstellen, die es nicht geschafft hat, wo man vielleicht sagt, Mensch, das wäre geil, wenn es da nochmal eine Reunion gibt. Ich fange jetzt mit einer Band an, wo die Musiker eigentlich so bekannt sind, dass es eine All-Star-Band ist, die einmal in Deutschland war, ich sie glücklicherweise auch bei Rockin' Bar gesehen habe, die hervorragende Platten veröffentlicht haben, aber trotzdem irgendwie nie die breite Aufmerksamkeit bekommen haben, die der Band gewünscht habe. Also für mich war das auch klar, wie die 2016 zwei Scheiben rausgebracht haben, kurz hintereinander. Wie ich es dann auch beim Rock in Bar gesehen habe, ganze Produktion, die Songs, die Musiker, alles, habe ich gedacht, okay, wenn die jetzt so weitermachen, dann sind die irgendwann mal Headliner bei den großen Festivals. Wird leider nicht passieren. Ich rede von 6 AM. Passiert nicht, weil ja auch jetzt Mötley Crüe wieder am Start sind. Die anderen beiden Musiker, der James Michael und der DJ Eschbar, sich irgendwie komplett rar gemacht haben, bekommen da jetzt gar nichts mehr mit. Finde ich total schade, weil sie wirklich vier ganz hervorragende Scheiben rausgebracht haben. Und wenn mit ganz vielen Hits, also Ja, Skin, die Klavierballade vom James Michael oder ja, Lies of the Beautiful People, egal, Rise, ganz klasse Band, auch live total stimmig gewesen, vom Outfit, von der Show, von alles, aber leider wohl andere Interessen. Und ich denke mal, die drei Konzerte, die sie da in Deutschland gespielt haben 2016, waren wohl jetzt erst einmal bis auf Weiteres oder wahrscheinlich für immer die einzigen bleiben. Du bist großer Mötley Crüe-Fan, Boris. Ich denke,
Ja,
6am ist natürlich auch bei dir bekannt, ne?
selbstverständlich. Ja, klar, finde ich auch wirklich sehr, sehr geil, die Band. Also habe auch alle vier Platten im Schrank stehen, auf Vinyl und so. Also fand ja auch wirklich sehr, sehr geil alle. Wobei, ich muss sagen, mir war das von vornherein eigentlich schon klar, dass die Band nicht dafür ausgelegt ist, nochmal ganz groß durchzustarten, weil natürlich die ganzen einzelnen Musiker alle ihre
Ja,
Projekte hatten. Ne? Also
oder aber zu dem Zeitpunkt, wie sie da in Europa waren, 2016 im Sommer, war ja Mötley Crüe komplett auf Eis gelegt. Die hatten ja jetzt 15 Jahre Abschiedstour. Der DJ Eschbar, der war ja auch raus bei Guns N' Roses, und der James Michael hat jetzt auch nichts anderes Großartiges mehr gemacht. Ich habe jetzt eigentlich schon gedacht, dass das jetzt eine Band ist, die dauerhaft CDs veröffentlicht und vielleicht dauerhaft jetzt wirklich unterwegs ist. War halbwegs so meine Hoffnung, aber ja.
Ja, klar, hätte ich mir auch gewünscht, dass da nochmal was nachkommt. Fand es auch tatsächlich ein bisschen schade und auch komisch, dass es dann plötzlich so nach den zwei Platten auf einmal dann so schnell vorbei war. Ja, aber ich denke, da wird halt einfach der Niki Six schon die Motley Crue-Dollarzeichen schon in den Augen gehabt haben, so ein Jahr nach der Auflösung. Und wahrscheinlich schon überlegt, wie kommen wir aus der Nummer wieder raus und können wieder richtig fett abkassieren. Ja, keine Ahnung, aber wie du sagst, ja, auf jeden Fall fand die Band auch echt wirklich sehr, sehr gut und finde es auch sehr schade, dass da nicht mehr draus geworden ist und dass da wahrscheinlich auch erstmal nichts mehr nachkommen wird.
Passiert. Ja. Hast du von den anderen beiden was mitbekommen, vom DJ Eschborn und vom James Michael?
James Michael nicht, aber ich meine, der ist so als Produzent wohl sehr viel tätig. Der DJ Ashbar, musikalisch so gar nicht, aber was man als bei dem schon so mitgekriegt hat, dass der halt so irgendwelche anderen Business-Geschichten so am
Okay.
Laufen hat mit Ashbar Media. Ich weiß nicht genau, was der da macht, vielleicht
Und
irgendwie.
irgendwelche Klamotten hat er, glaube ich, mal gehabt.
Ja,
Also,
genau, Klamotten, aber vielleicht auch irgendwie so mit Produktion, Videoproduktion, keine Ahnung. Also ich habe nur mal irgendwie so ein Bild gesehen von seinem Büro da, Ashbar Media, das sah schon irgendwie ziemlich nach viel Geld aus.
Okay.
Ja, ist vielleicht irgendwie lukrativer für ihn, ne? Mag er sein. Aber ich denke, da wird schon mal wieder irgendwas kommen von dem. Also, dass der noch mal irgendwo mitspielt, weiß ich nicht, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass der 6RM oder vielleicht doch noch mal ein eigenes Projekt noch mal starten wird. Also, das ist immer so das Ding, wenn du Musiker bist, dann wirst du es auch immer bleiben, ne? Also, sich das so ganz rausnehmen, ja, kann ich mir irgendwie nicht vorstellen.
Ja, hoffen wir es mal. Wie gesagt, ich bin froh, dass ich sie gesehen habe damals bei Rock im Park. Ich weiß noch, da hat zeitgleich Black Sabbath auf der Hauptbühne gespielt und ich war dann der Einzige, der gesagt hat, ich schaue mir 6 AM an, und meine ganzen Bekannten, die dabei waren, haben eigentlich nur den Kopf geschüttelt. Aber ich fand es im Nachhinein nach wie vor die richtige Entscheidung.
Ja, hätte ich wahrscheinlich auch so gemacht.
Und danach hat dann jeder gedacht, ich komme über zu Black Sabbath, aber dann habe ich mich für Biffy Clyro entschieden und dann war ich komplett unten durch bei allen.
Oh,
Aber gut.
okay. Ja.
Okay,
Ja.
das ist jetzt wahrscheinlich nicht so gemacht.
Nee, da wäre ich dann doch lieber zu Black Sabbath, aber Herrgott, ja, es ist so.
Es ist halt immer so, das ist los bei den Festivals.
Ich wollte gerade sagen, gerade bei den großen Festivals, da hast du ja immer die Überschneidung von irgendwelchen großen Bands, die einen interessieren. Das ist ja immer doof, aber ist halt so. Ja,
Gut, und deine Band?
ja, also meine Band, ist quasi noch so ein Relikt aus den 90ern. Die Band nannte sich Dry Cell. Habe ich damals kennengelernt über den Soundtrack von Queen of the Damned. Da war ein Song drauf, der hieß Body Crumbles. Den fand ich schon richtig cool und man hat dann auch so eigentlich nur so auf die neue Platte oder auf die erste Platte gewartet. Die ist aber nie erschienen. Okay. Und das fand ich immer schade und habe das dann auch vergessen so über die Zeit. Und ja, damals gab es noch MySpace und so, da hat man immer mal geguckt und dann wusste man auch nicht so wirklich, ja, die Band gibt es zwar noch, aber was ist eigentlich jetzt mit der Platte? Die war auch angekündigt dann für 2002. Ja, hat sich dann nochmal verschoben und dann kam sie einfach nie. Ja, ich habe mir die Platte dann damals trotzdem besorgt, wie man das halt damals so gemacht hat,
über einen Computer.
Also. Über einen Computer, genau. in physischer Form gab es die ja nirgends, also von daher, ich hätte sie mir auch gekauft, aber sie gab es einfach nirgends und die hatte ich mir dann irgendwie da besorgt und dann fand ich die unfassbar gut. Also ich habe die, glaube ich, wirklich Jahre rauf und runter gehört und auch irgendwie jedem, dem ich die Platte gezeigt habe, hat gemeint, Wahnsinn, was ist das für eine Band und so. Die klingen so ein bisschen wie eine härtere Version von Linkin Park, nur ohne die Raps und Elektroparts und haben eigentlich fast sogar noch bessere Songs und also wirklich eine unglaublich gute Band gewesen. Witzigerweise, das habe ich jetzt auch im Nachhinein erst noch gelesen, der Schlagzeuger war zu dem Zeitpunkt, als die Platte eingespielt hatten, 11 Jahre alt. Also ist wirklich noch ein Kind. Die anderen
fast über das Elselflügel.
Ja, genau. Und also total krass, weil das ist halt auch wirklich extrem gut gespielt. Also muss man wirklich neidlos anerkennen. Und ich meine aber, dass der Gitarrist und Sänger und auch Bassist auf jeden Fall schon ein bisschen älter waren. Die waren dann schon so Teenager. Die wurden damals entdeckt von Warner Music. Und zwar waren das quasi die Nachbarskinder von einem Warner Music A&R. Der hat die einfach in der Garage gehört und hat gesagt, ja Wahnsinn, hier, was sind das für Kids, die sind ja irgendwie total krass drauf, haben da in der Garage geprobt, ja, der ist da irgendwie vorbei und hat die entdeckt und hat gesagt, okay, also da muss ich irgendwas mitmachen, also die müssen wir rausbringen und die hatten dann auch einen Warner-Deal bekommen, die Platte war auch eingetütet, die war schon fertig produziert, die war auch quasi schon physisch vorgelegen, ja. Aber sie wurde nicht veröffentlicht. Es gab nur einen Moment, wo man die CD kaufen konnte, und das war auf einem Festival in Amerika, in Kalifornien. Da hatte die Band dann quasi eins ihrer ersten Konzerte gespielt, und das war dann irgendwie kurz vor VÖ der Platte, und dann hieß es so, ja, okay, die Platte wird jetzt schon mal zum Verkauf angeboten. Und ja, danach ist sie quasi nie wieder irgendwo gesichtet worden. Ist nie veröffentlicht worden offiziell. Und diese Exemplare, die man damals kaufen konnte, die gehen wirklich für Tausende von Euros oder Dollars über den Tisch. Ja. So bei Discogs und so, wenn man da guckt, also unglaublich. Ganz verrückte Geschichte, ja.
Kann man die Band jetzt anchecken? Auf YouTube gibt's da irgendwas, Spotify?
Also auf YouTube findet man auf jeden Fall noch das Video zu Body Crumbles, meine ich. Also zu diesem Queen of the Damned Soundtrack. Den Queen of the Damned Soundtrack findet man sicherlich auch noch irgendwo. Ich habe jetzt mal bei Spotify geguckt, also ich habe da nicht wirklich was gefunden. Okay. Da gibt's zwar eine Band, die heißt Dry Cell, aber die klingen so ein bisschen anders. Auf jeden Fall ist es aber so, dass der Sänger, der heißt Jeff Gutt, der ist seit 2017 der Sänger der Stone Temple Pilots. Ich sag mal so eine Band, die jetzt nicht wirklich noch groß Relevanz hat, meiner Meinung nach. Die hatten also ihre große Zeit in den 90ern. Mhm. Hatten ja dann mit Chester Bennington nochmal wirklich einen sehr guten Sänger gehabt und haben auch nochmal ein bisschen Aufmerksamkeit dann bekommen vor ein paar Jahren. Und als der eben ausgestiegen war und beziehungsweise der ist ja, ich weiß gar nicht mal, wann der gestorben ist, aber das müsste auch so 2017, 2018 gewesen sein. Genau, da ist dann Jeff Gutt der Nachfolger geworden bei Stone Temple Pilots. Habe ich mir mal angehört, so alles ein bisschen, ist alles ganz okay, aber haut mich jetzt ehrlich gesagt nicht so vom Hocker. Also ist einfach eine Band, deren Zeit vorbei ist.
Richtig, habe ich mir auch angehört, das letzte Album. Ich wusste jetzt nicht, dass das der Sänger war eben. Habe natürlich das erste Stone Temple Pilots Album zu der damaligen Grunge-Zeit natürlich schon auch rauf und runter gehört.
Ja, ja, also in den 90ern waren Stone Temple auf jeden Fall eine richtig geile Nummer, ja.
Würdest du jetzt auch gerne nochmal sehen, mal auf dem Festival oder so, aber die machen sich auch in Europa sehr, sehr da. Ja, wahrscheinlich. Ist auch die Nachfrage, wenn man so da kann.
Ich wollte es gerade sagen, also ich glaube einfach, das ist unrentabel für so eine Band. Also, ja. Also es gibt einen Song, den könnte man dann auf unsere Playlist hauen, quasi stellvertretend für Tri-Cell, weil es da eben nichts mehr gibt. Das wäre ein Song von Stone Temple Pilots von der vorletzten Platte, der heißt Mido.
Okay, dann wird es geschehen. Okay, ich denke, wir haben einiges abgehandelt jetzt.
Genau.
Jetzt können wir uns gleich mal Gedanken machen, was wir im März, wenn wir auf den Sezierisch legen. Also ich habe gesagt, im April Metallica, weil da jetzt neue Album rauskommt.
Ja.
Und im März Kiss.
Ja, aber warum nicht? Ja?
Man könnte mal... Die spielen ja jetzt doch nochmal, wunderlicherweise, ist sogar bei dir vor der Haustür. Ich denke, Kiss wär ganz witzig.
Ja, Kiss ist auf jeden Fall witzig. Also Kiss sind eine der besten Bands aller Zeiten. Also wenn nicht sogar, steile These, aber vielleicht sogar die beste Band aller Zeiten. Also kann man natürlich drüber streiten.
Ja.
Sie sind auf jeden Fall ganz weit oben dabei und eine Band, über die man sehr viel sprechen kann.
Richtig, nee, wie gesagt, Kiss auch sehr, sehr oft live gesehen. Ich weiß jetzt auch heuer dann zum dritten Mal bei der Abschiedstour sehen, weil das einfach ein geiler Zirkus ist und ich freue mich einfach auf die 2 Stunden mal wieder Kiss zu sehen. Ich habe zwar schon vor 15 Jahren gedacht, das ist mein letztes Kiss-Konzert, aber zum Glück war es ja nicht so. Nee, machen wir Kiss im März, Metallica im April und dann haben wir schon einen Plan.
Genau, hervorragend. Okay. Sehr schön.
War's das? Danke für die Aufmerksamkeit. Danke an alle, die bis zum Schluss durchgehalten haben. Und ihr hört in 4 Wochen wieder von uns.
Genau, so soll es sein. Ciao.
Ciao.